Deutschlandfunk, Kultur heute.
Mit Karin Fischer am Mikrofon, guten Abend. Die Kultur, das Kapital und der Kolonialismus, diese Trias formt unsere Sendung. Es geht um den Film Das Kapital im 21. Jahrhundert nach dem Erfolgsbuch des französischen Kapitalismuskritikers Thomas Piketty. Es geht auch um den Umgang mit kolonialem Raubgut. Die Kulturministerkonferenz hat eine Kontaktstelle eingerichtet. Wissenschaftler fordern aber mehr, die Öffnung aller Inventare sofort. Und es geht um ein Musical aus der Zukunft, in dem China die Kulturhoheit hat. Soft Power in New York. Zuerst aber liefern wir die Stimme von Peter Handke nach, der in Griffen, seinem Geburtsort in Kärnten, vorgestern Abend ja öffentlich auf den Literaturnobelpreis reagiert hat, dessen Bedeutung er so einordnete.
Heimito von Doderer, der große österreichische Epiker, hat einmal geschrieben von seinen Helden in den Büchern. Er fühlte sich losgebunden vom Pfahl des eigenen Ich. Irgendwie, vielleicht hätte es mir bedeutet, der Preis, dass man sich losgebunden fühlt von sich selber. Man ist nicht mehr das Individuum, das man ist, was man war.
Es sollte ein netter Abendempfang werden, der aber eskalierte, als eine Journalistin ihn auf die Kritik von Sascha Stanisic an Handkes Engagement für Serbien ansprach. Der Schriftsteller formulierte massive Medienkritik.
Ich stehe vor meinem Gartentor und da sind 50 Journalisten und alle fragen nur wie Sie. Und von keinem Menschen, der zu mir kommt, höre ich etwas, dass er sagt, dass er irgendwas von mir gelesen hat, dass er weiß, was ich geschrieben habe. Es ist nur die Frage, wie reagiert die Welt? Reaktion auf Reaktion. Ich bin ein Schriftsteller, komme von Tolstoi, ich komme von Homer, ich komme von Cervantes und lasst mich in Frieden und stellt mir nicht solche Fragen.
Hier wird nicht nur der Graben zwischen Kunst und Politik offenbar, sondern noch einmal die Frage aufgeworfen, um die es im Kern geht. Ist die Kunst vom Künstler zu trennen, wo es um Menschenrechte und Gewalt geht? Die Schriftstellerin Angela Lehner hält, im Berliner Tagesspiegel zu lesen, die Aufregung über den Genozidleugner für selbstgerecht und fatal, weil wir alle gerade wieder einen Genozid leugneten, den an den Kurden in Nordsyrien. Die Kultur muss sich einmischen, forderten hochrangige Vertreter erst bei der Eröffnung der Buchmesse. Gilt das auch für den Militärschlag in der Türkei? Der Türkei? Und spielt er auf der Buchmesse eine Rolle? Nadine Kreuzhaler hat sich umgehört.
Für Can Dost ist das Thema hochemotional. Er stammt aus Kobane an der syrisch-türkischen Grenze, der Stadt, die 2014 von der islamistischen Terrorgruppe IS angegriffen und ein Jahr später befreit wurde. Jetzt ist Kobane auch ein Ziel der türkischen Bodenoffensive.
Das ist schrecklich. Ich habe meine ganze Stadt verloren und jetzt nochmal und wollen alle vernichten.
Er ist gerade im Gespräch mit Verlegern am Stand der kurdischen Regionalregierung des Irak. Seine Bücher erscheinen auf Arabisch, Kurdisch und Italienisch. Er selbst lebt in Bochum. Dost ist mit seinem neuen Roman in Frankfurt. Er handelt von der aktuellen Situation im autonomen Kurdengebiet Rojavan in Nordsyrien, wo auch Kobane liegt.
Ist sehr emotional und die Lage ist sehr kritisch. Aber ich bin voll Hoffnung, dass die türkische Armee das Ziel nicht verwirklichen, weil die ganze Welt steht bei uns, steht an unserer Seite.
Das versteht man eine Etage tiefer am großen Stand der Türkei nicht.
Sie sind nicht objektiv. Alle zeigen sofort mit dem Finger auf die Türkei. Wir sind immer die Bösen.
Emrah Kısakürek, Vorsitzender des türkischen Verlegerverbands. Was die Türkei gerade mache, sei nötig, sagt er, um eine Sicherheitszone zu schaffen.
Someone must do it.
Einer muss es tun. Die Türkei macht es jetzt, wegen des Terrorismus. In den letzten 30 Jahren haben wir der Türkei mehr als 35.000 Menschen verloren durch den Terrorismus.
In Turkey. Because of the terrorism.
Man soll aber nicht den Fehler machen, sagt Kısakürek, die Lage auf einen kurdisch-türkischen Konflikt zu reduzieren.
My grandmother is from Baghdad.
Meine Großmutter ist aus Baghdad. Ich bin also halb kurdisch. Es geht nicht um ein Problem zwischen Kurden und Türken. Es geht um die Terroristen.
It's about the terrorism.
Der Buchhändler Mehmet Ali Çalışkan wundert sich, dass der Militärschlag seiner Regierung international für so viel Empörung sorgt. In der Türkei sei er nur am Rande Thema.
It's a very minor issue in our country.
Die Türkei ist schon vorher in Nordsyrien einmarschiert. Das ist nicht das erste Mal. Die meisten Leute in der Türkei denken, dass dieser Militärschlag nötig ist und dass er schnell zu Ende gebracht werden sollte.
And which should be quickly
end.
Menschenrechte, Meinungsfreiheit, die Bedrohung der Demokratie in Europa, Populismus, Klimawandel. Das sind politische Themen, die auf der Frankfurter Buchmesse in Gesprächsrunden diskutiert werden. Der Einmarsch in Nordsyrien spielt bisher keine Rolle. Vielleicht ist er zu aktuell. Emrah Kisakürek vom türkischen Verlegerverband findet aber auch, Politik hat hier gar nichts zu suchen.
Die Buchmesse ist doch ein kulturelles Event. Es ist eine Bücherschau. Es geht hier um Literatur, um Kunst. Also nein, es geht nicht um Politik.
It's not about the politics.
Der Schriftsteller Can Dost ist da anderer Meinung. Der Kurde würde sich wünschen, dass die Situation in Nordsyrien hier auf der Messe sichtbar wird.
Also Literatur und Politik kann man nicht trennen. Ich hoffe, dass Rojava oder die aktuelle Lage wird wie ein Motto hier. Man kann sagen, stopp Türkei. Das wäre sehr große Unterstützung für uns und für die Leute in Rojava.
Nadine Kreuzaler berichtete aus Frankfurt. Dort auf der Messe im Ü-Wagen sitzt ganz passend mein Kollege und Filmkritiker Rüdiger Suchsland, mit dem ich über einen Film sprechen werde, dessen Vorlage ein Bestseller ist, wenn auch keiner von der ganz normalen Sorte. Es geht um ein Sachbuch. Thomas Pikettys kapitalismuskritischer Wälzer »Das Kapital im 21. Jahrhundert« ist 2014 erschienen und wurde ein Riesenerfolg. Jetzt kommt ein Dokumentarfilm gleichen Namens ins Kino, an dem Piketty auch selbst mitgewirkt hat. Ein Beitrag zur Debatte um die Kluft zwischen Arm und Reich, wenn man so will, Herr Suchsland?
Ja, das kann man unbedingt sagen. Piketty hatte ja mit seinem Buch damals einen Nerv getroffen. Und zwar, weil er nicht nur Verständnis, das ist nicht ein Verständnisbuch, was einfach nur etwas erklärt, sondern es ist ein Buch, was emotionalisiert und was vor allem nach den politischen Folgen fragt. Insofern passte das damals schon in die Zeit und erst recht heute, wo wir Fridays for Future haben zum Beispiel und eben auch an aktuelle Folgen von politischen Taten denken. Und das versucht der Film auch zu aktualisieren. Er fragt, was macht das mit uns, das Kapital? Er stellt auch die Frage, wo liegt die wahre Macht? Nämlich nicht mehr bei den Politikern, sondern bei den großen Konzernen und bei den wenigen Reichen, die von der Ungerechtigkeit profitieren. Im Grunde schildert der Film ein bisschen bebildert, wenn man so will, die Diagnose. Das ist ja ein Buch, was fast 800 Seiten dick ist. Das kann man nicht in einem Dokumentarfilm aufbereiten. Das heißt, es wird zugespitzt, es wird konzentriert auf die Hauptthesen. Und die wichtigste These ist wahrscheinlich die, dass die zunehmende Ungleichheit zu einer Gefahr für den Staat wird, für die Demokratie, für die Freiheit der Bürger. Weil die immer größer werdende Gruppe der Abhängigen sich irgendwann erhebt und notfalls auch mit Gewalt. Wir kennen die Wutbürger und die Demagogen. Und darum geht es.
Ein Dokumentarfilm, Herr Suchsland, über Arm und Reich ist was anderes als Wolf of Wall Street. Wie hat er das denn ästhetisch umgesetzt, der Regisseur?
Ja, das ist gar nicht so weit weg von Wolf of Wall Street. Das passt eigentlich ganz gut, denn es sind schnelle Bilder. Es ist ein Bewusstseinsstrom, der gewissermaßen visualisiert wird. Also man kommt, es hält nie an. Man kommt schon nach, aber man muss sich schon sehr genau konzentrieren. Es ist sehr gut anzusehen. Es ist schön schmissig gemacht, manchmal ein bisschen clipartig, gleichzeitig informativ. Man kann das Ganze so als Einführungskurs oder Crashkurs in die Finanzwirtschaft und Wirtschaftsgeschichte ansehen. Das ist entspricht durchaus den Konventionen. Einerseits des Dokumentarfilms heute, der ja oft Thesen bebildert auch. Auf der anderen Seite gibt es auch einige, neben dem Archivmaterial und neben den Gesprächen, vor allem mit Experten, auch einige originelle Seiten. Dazu gehören aus meiner Sicht vor allem Szenen aus verschiedenen Filmen, zum Beispiel Stolz und Vorurteil und Les Miserables, bei denen es eigentlich auch um was Illustratives geht.
Was wird denn damit illustriert?
Ja, es kommt eben darauf an, also zum Beispiel, wenn es um die Französische Revolution geht, um die Dekadenz des Ancien Regime, dann zeigt er Bilder von Renoir, von dem Klassiker La Marseillaise. Wenn es um die Gefahr des Faschismus geht, dann zeigt er, es liegt nah, Riefenstahl, Triumph des Willens. Mitunter ist das dann auch ein bisschen assoziativ. Es geht im Grunde darum, das Denken sinnlich anzuregen.
In dem Buch selber, Sie haben es erwähnt, da gibt es ja ein bisschen mehr Platz und deswegen selbst auch Einwände gegen den Autor, also gegen Pikettys Thesen. Wie ist er denn damit umgegangen im Film?
Ja, Piketty hat ja eben an dem Film selber mitgearbeitet und tatsächlich im Buch setzt er sich natürlich auch mit Kritikern seiner Thesen auseinander. Davon bleibt hier in dem Film nicht so viel übrig. Es geht schon um die Darstellung, der Film liefert auch eine historische Darstellung, geht eben zurück einige Jahrhunderte und ist da sicherlich ein bisschen pauschaler als das Buch, dafür aber auch schlagkräftig. Ich denke, dass dieser Film eine sehr gute Diskussionsgrundlage ist und sehr anregend ist. Man muss das Ganze natürlich auch in einem Marketingzusammenhang sehen. Das Buch ist jetzt ein paar Jahre her und Piketty hat inzwischen, so hört man hier in Frankfurt, ein neues Buch geschrieben, was dann im Frühjahr erscheinen wird. Und da passt das natürlich ganz gut, dass der Film jetzt... Genau, Kapital und Ideologie, da passt es ganz gut, dass der Film jetzt ins Kino kommt.
Herzlichen Dank, Rüdiger Suchsland, für diese Einschätzungen über den Dokumentarfilm Das Kapital im 21. Jahrhundert. Die Debatte um Raubkunst, das koloniale Erbe oder dessen Rückgabe wird in Deutschland wie so vieles von föderalen Strukturen erschwert, die wir hier gar nicht kritisieren wollen. Gestern hat Monika Grütters Spitzenverbände von Länder, Bund und Kommunen an einen Tisch gebracht. Es geht jetzt um die Umsetzung von Eckpunkten zum Umgang mit Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten, die bereits beschlossen waren. Ergebnis gestern: Ab 2020 wird es eine Kontaktstelle geben, eine Anlaufstelle. Aufstelle also, an die sich wenden kann, wer auf der Suche nach vermissten Gegenständen in deutschen Museen ist und die auch die Rückgabe von Objekten einfacher machen soll. Ein Schritt vor allem in Richtung auf mehr Transparenz soll das sein. Wladimir Balzer ordnet für uns ein.
Die Museen Deutschlands stellen sich spät, aber nun immer systematischer ihre Geschichte. Es begann vor einigen Jahren mit der Suche nach NS-Raubkunst und einigen wenigen Rückgaben. Der Bund stellte Mittel bereit, Datenbanken wurden aufgebaut. Das setzt sich seit kurzem fort mit der Raubkunst aus Deutschlands Kolonialgeschichte, vor allem aus Afrika. Das betrifft vor allem Namibia, aber auch Kamerun, Ruanda und Tansania. Es gibt erste zaghafte Kooperationen zwischen Museumsleuten von beiden Seiten. Es gibt ein erstes Eckpunktepapier, in dem im Frühjahr schon der Bund und die Länder klargemacht haben, Deutschland ist bereit für Rückgaben. Unterstrichen wurde das mit staatlichen Mitteln von 2 Millionen Euro pro Jahr für die Herkunftsrecherche kolonial belasteter Kunstobjekte. Und vor allem will Deutschland etwas, was der Hamburger Kultursenator von der SPD, Carsten Broster, nochmal betont.
Transparenz, Transparenz, Transparenz.
Die ist auch bitter nötig nach Jahrzehnten des Verdrängens der deutschen Kolonialzeit in den Museen hierzulande. Zehntausende Objekte müssen überprüft werden. Viele davon werden nach Afrika zurückgehen. Um Ansprüche und Nachfragen zu sammeln, wird es nun also ein Kontaktbüro in Berlin geben. Hamburgs Kultursenator sitzt zurzeit der neu eingerichteten Kulturministerkonferenz vor.
Das wird ein Büro sein, das einerseits informiert, das dokumentiert, das vernetzt. Das wird, glaube ich, in alle Richtungen Informationen bündeln und alle Beteiligten informierter machen. Aber vor allen Dingen ein Türschild, eine Klingel, eine Telefonnummer, an die ich mich wenden kann, wenn ich etwas suche und nicht mehr die Eigenrecherche, in welchem Haus in Deutschland könnte es denn liegen.
Bisher mussten sich Interessenten aus dem Ausland an 16 Bundesländer oder an die Kommunen wenden und langwierig suchen. Das Büro soll das deutlich vereinfachen. Karin Prien, CDU-Kulturministerin in Schleswig-Holstein, setzt ebenfalls auf diese Kontaktstelle.
Wir haben ja das Problem, wir haben Museen und Institutionen, die der Bund verantwortet, wenige, aber haben wir. Aber wir haben natürlich viele Institutionen bei den Ländern und vor allem auch bei den Kommunen, bei Stiftungen und so weiter. Das ist aber ein Dickicht, das natürlich von jemand, der von außerhalb kommt, kaum zu durchschauen ist. Und deshalb ist sozusagen diese gemeinsame Anlaufstelle auch eröffnet überhaupt erst den Zugang zu den notwendigen Informationen.
Das Geld für diese neue Stelle kommt zur Hälfte vom Bund und von den Ländern. Finanziert ist sie für die nächsten 3 Jahre. Nur die Summe selbst nimmt sich angesichts der Aufgabe doch recht bescheiden aus. 400.000 Euro pro Jahr. Damit wird man angesichts hoher Betriebs- und Mietkosten nicht allzu viele Menschen beschäftigen können. Aber es ist ein Anfang nach Jahrzehnten des Vertuschens unserer Kolonialgeschichte in deutschen Museen.
Wladimir Balzer berichtete über die Kontaktstelle für Sammlungsgut aus kolonialen Kontexten. Die prominenten Ethnologen, Historikerinnen, Postkolonialismusforschern und Aktivistinnen nicht weit genug geht. In einem offenen Brief, der heute veröffentlicht wurde, fordern sie unbeschränkten und unkontrollierten Zugang zu den Inventarlisten der Museen. Der Hamburger Historiker Jürgen Zimmerer begründet diese Kritik so.
Kolonialismus ist ja ein rassistisches Ausbeutungsverhältnis. Und wenn man das aufarbeiten will, braucht es Vertrauen. Und die kolonialen Nutznießer, das sind wir, müssen dieses Vertrauen aufbauen, damit die ehemaligen Kolonisierten Vertrauen zu uns eigentlich gewinnen können. Und dieses Vertrauen kann man nur aufbauen durch absolute Transparenz. Das heißt, es darf nicht eine Institution der Nutznießer, ob Museum oder Politik, nur den Anschein erwecken, dass es den Zugang zu den Listen kontrolliert. Denn nur wenn man Zugang hat zu den Listen, kann man überhaupt Forderungen nach Restitution oder anderen Formen des Umgangs überhaupt stellen. Sonst weiß man gar nicht, was da ist. Und im Moment kontrolliert im Grunde der Nutznießer des kolonialen Staates nach wie vor den Zugang zu den Objekten und zu den dazugehörigen Informationen. Und das muss beendet werden. Und das geht nur, indem man die Listen offenlegt, und zwar sofort, dass ab sofort, was immer schon da ist, im Grunde eingesehen werden kann.
Der Historiker Jürgen Zimmerer. Ein besonders schmerzhaftes Kapitel des deutschen Kolonialismus lagert in deutschen ethnologischen und medizinischen Sammlungen. Philipp Osten, Direktor des Medizinhistorischen Museums in Hamburg, dazu.
Den meisten Museen ist das einfach sehr peinlich, ihre Bestandslisten offenzulegen. Zum Teil sind die seit Jahrzehnten nicht überarbeitet worden. Es sind Objekte darunter, an denen, um jetzt mein Beispiel zu nennen, am Medizinhistorischen Museum, in den Jahren vorher bis 1933 rassenkundliche Forschung betrieben worden. Und diese Forschungen hatten selbstverständlich zum Ziel, Superiorität für die sogenannte weiße Rasse festzulegen. Und dafür sind diese Objekte gesammelt worden. Ähnlich gelagerte Forschung gab es auch in ethnologischen Museen. Da sind diese Bestandslisten das letzte Mal angesehen worden oft. Und so etwas offenzulegen, was doch hochnotpeinlich ist, das fällt vielen Museen nicht leicht, aus gutem Grund.
Philipp Osten, Direktor des Medizinhistorischen Museums in Hamburg, war das. Inzwischen hat die Stiftung Preußischer Kulturbesitz auf die Forderung nach Öffnung aller Inventarlisten reagiert, indem sie auf die großen Anstrengungen verweist, die in ethnologischen Museen unternommen würden, um die Sammlungen, aber auch zum Beispiel das historische Archiv der SPK zu inventarisieren und zu digitalisieren. 75.000 Objekte seien bereits bearbeitet. Man sei sich sehr bewusst, wie wichtig die elektronische Zugänglichkeit für die Herkunftsländer der Sammlungen sei. Über Jahrhunderte hat die westliche Kultur dominiert. In ihrem Namen wurde kolonisiert und massakriert. Was wäre, wenn unsere Lebensweise irgendwann in der Zukunft als kulturell minderwertig bewertet würde und man sich sogar über sie lustig macht oder über die Demokratie? Der chinesisch-amerikanische Dramatiker und Drehbuchautor David Henry Wang hat diese Frage in seinem neuen Stück Soft Power satirisch-musikalisch umgesetzt. Andreas Roberts hat sie in New York am Public Theater gesehen.
Das Stück beginnt im November 2016. Filmproduzent Zui Xing aus Shanghai bittet den erfolgreichen New Yorker Dramatiker David Henry Wang, aus einer in China erfolgreichen Soap ein Musical im Broadway-Stil zu schreiben. Doch wegen Chinas autoritärer Zensur und den vielen inhaltlichen Beschränkungen lehnt Wang ab. Als sie sich zusammen am Broadway eine Wiederaufnahme des Musicals The King and I ansehen, lernt der Produzent Hillary Clinton kennen, die im Theater ein Fundraising für ihren Wahlkampf veranstaltet. Auf dem Weg nach Hause wird David Wang von einem fremdenfeindlichen Unbekannten mit einem Messer angegriffen und schwer verwundet. Szenenwechsel. 50 Jahre später. Der Vorhang öffnet sich und auf einer knallroten Musicalbühne mit vollem Orchester, Tänzern, Glitzervorhängen und Schiebekulissen entfaltet sich Wangs herrlich übersteigerte Version eines chinesischen Musicals der Zukunft im amerikanischen Stil. China ist längst zur kulturellen Supermacht geworden und Wangs Erfolgsmusical Soft Power erzählt die Geschichte von Xing und Hillary Clinton als Parabel für einen Paradigmenwechsel kultureller Deutungshoheit. Wang hat in dieser Fassung natürlich keine Bedenken mehr, das Musical für Xing zu schreiben, der sich in Hillary Clinton verliebt hat und ihr hilft, ein in Gewalt und Chaos versinkendes Amerika zu retten.
What a woman, Mrs. Clinton.
Hillary? You just met her?
I feel we made a very deep connection.
Die Parallelen zum Broadway-Musical The King and I, in dem ein weißes Kindermädchen dem König von Siam Kultur und Etikette beibringt und so dessen Regierung rettet, sind unübersehbar. Und natürlich hat China auch mit Soft Power das Genre Musical überhaupt erst erfunden, dessen dilettantischen Vorläufer im Amerika des vergangenen Jahrhunderts zu finden sind. They can be wise enough, just enough, worthy of trust enough, kind enough, smart enough. Soft Power ist mit seinem 12-köpfigen Ensemble aus chinesisch-amerikanischen Schauspielern ein satirisches Feuerwerk, das nicht aufhört zu überraschen. Zum Beispiel, wenn in einem futuristischen Great American Restaurant alias McDonald's ein steppender Richter des obersten Gerichtshofes dem staunenden chinesischen Besucher das Prinzip des Electoral College erklärt, jenem aus der Sklaverei stammenden System von Wahlmännern, das dafür sorgt, dass bevölkerungsärmere Staaten denselben Einfluss auf die Wahl des Präsidenten haben wie bevölkerungsreiche. George W. Bush und Donald Trump konnten deshalb gewinnen, obwohl sie nicht die Mehrheit der Stimmen hatten. Für Singh nur ein weiterer Beweis, wie verlogen die amerikanische Demokratie ist. Oder wenn die guten Jungs mit den Waffen im White House den von Trump versprochenen Krieg mit China heraufbeschwören und wie Mafiosi im Oval Office herumtouren. Mit dem Kunsttrick eines Musicals aus der Zukunft gelingt es Dramatiker David Wang, einen satirischen Blick auf unsere jetzige Zeit zu werfen und sein erschüttertes Vertrauen in das politische System Demokratie zu artikulieren. Viele Amerikaner wie er erkennen seit der Wahl Donald Trumps ihr eigenes Land nicht mehr wieder. Sei es der Umgang mit Minderheiten, Gefängnislager voller Kinder, die von ihren Eltern an der mexikanischen Grenze getrennt wurden, der extreme Handelskrieg mit ehemaligen Partnern und die offene Liaison mit weißen Nationalisten. Wenn ein demokratisches System einen Donald Trump ermöglicht, dann stimmt womöglich etwas mit dem System nicht mehr. Ein Gedanke, den nicht nur David Wang umtreibt. Auf der Bühne wacht David Wang am Ende wie nach einem Fiebertraum im Krankenhaus auf. Und Singh erzählt ihm zum Trost von einer alten chinesischen Weisheit, die besagt, wenn man eine schwere Katastrophe überlebt hat, erwarte einen großes Glück. Das stimmt hoffnungsvoll für ein tief verwundetes Land.
Andreas Roberts über Soft Power in New York. Und jetzt hat Stefan Koldehoff die Kulturmeldungen des Tages.
Im Landtag von Thüringen haben CDU und SPD heute weitere Aufklärungen bei den aktuellen Vorgängen in der Gestiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora gefordert. Das Nachrichtenmagazin Der Spiegel und der Deutschlandfunk hatten darüber berichtet, dass nach Aussagen von Mitarbeitern die Führungskultur des Stiftungsdirektors Volkhard Knigge, Zitat, selbstherrlich und autoritär sei und die fristlose Kündigung des Leiters der KZ-Gedenkstätte Mittelbau Dora, Stefan Hördler, Ungereimtheiten aufweist. Knigge bestreitet das. Die CDU will von der Landesregierung wissen, was diese über die Vorgänge gewusst und wer die Entlassung Hördlers im Stiftungsrat betrieben habe. Außerdem wollen die Christdemokraten wissen, ob auf Stiftungsratsmitglieder Druck ausgeübt wurde, um eine Ablehnung der Entlassung nachträglich in eine Zustimmung umzuwandeln. Kulturminister und Stiftungsratsvorsitzender Benjamin Immanuel Hoff, Die Linke, hatte zuvor in vertraulicher Sitzung im Kulturausschuss, wie auch alle anderen Parteien, der CDU Populismus vorgeworfen, weil sie das Thema jetzt im Wahlkampf aufrufe. CDU, Linke, SPD und Grüne würdigten die herausragenden Verdienste von Knigge um die deutsche Erinnerungskultur. Buchmessenwoche heißt immer auch Preisewoche und zu den Auszeichnungen, die dann verliehen werden, gehört auch die sogenannte Hotlist. Sie kürt jedes Jahr die besten Bücher aus konzernunabhängigen Verlagen im deutschsprachigen Raum. Zum ersten Mal in der 11-jährigen Geschichte gingen gestern Abend 2 der 3 Preise an denselben Verlag. Die Hamburger Edition Nautilus wurde mit dem Hauptpreis und mit dem von Buchhändlerinnen und Buchhändlern vergebenen Melusine-Huss-Preis geehrt. Der Verlag erhält beide Auszeichnungen für das Buch »Das Fortschreiten der Nacht« der französischen Autorin Yakuta Alikavasowitsch. Der Roman erzählt eine große Liebes- und Leidensgeschichte vor dem Hintergrund der Jugoslawienkriege. Eine andere Auszeichnung wird es dieses Jahr nicht geben. Wann immer ein Münchner Wörterbuchverlag in der Vergangenheit das angebliche Jugendwort des Jahres bekannt gegeben hat, machte sich eine Mischung aus Fremdschämen und wortlosem Ignorieren breit, in dieser Redaktion jedenfalls. Angebliche Jugendwörter lauteten zum Beispiel YOLO, IBIMS oder Ehrenmann, Ehrenfrau. Wie und bei wem sie ermittelt wurden, blieb oft rätselhaft. Damit ist jetzt also Schluss, weil es das zugehörige Wörterbuch der Jugendsprache nicht mehr geben wird. Und das ist vielleicht kein großer Verlust.
Das war Kultur heute. Nach uns die Nachrichten und dann berichten die Informationen am Abend über den Brexit, den möglichen Johnson-Deal und die Debatte zum Antisemitismus im Deutschen Bundestag. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.